Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch an einem neuen Mittwoch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und mit mir von Luftfahrtsträumen und Flughafenromantik. Träumend ist auch der Johannes. Hallo Johannes.
Ja, hallo Martin. Wir sind jetzt wieder mal nur zu zweit, weil wir eine sehr interessante Studie gefunden haben.
Ja.
Nämlich, da geht es wieder um das Thema Luftfahrt. Ich habe das Gefühl, das Thema Luftfahrt ist jetzt was, das uns in diesem Jahr intensiv begleitet. Viel intensiver als in den letzten Jahren.
Das stimmt.
Wir haben eine Studie gefunden von der NOW, der Nationalen Organisation Wasserstoff. Heißt eigentlich noch Wasserstoff? Die macht ja eigentlich jetzt hauptsächlich Ladeinfrastruktur.
Ja, es ist aber, ja schon mal, dass die umbenannt wird. Ja, genau.
Genau. Genau, aber es gibt jetzt wieder eine Studie zum Thema Wasserstoff, und zwar Wasserstoff in der Luftfahrt. Und die haben wir uns mal zu Herzen genommen, haben sie durchgelesen und wollen heute ein bisschen darüber sprechen.
Ja, genau. Und es geht auch gar nicht nur jetzt um die Luftfahrt im Sinne von Flugzeugen sozusagen, sondern es geht um die Bedeutung und die Funktionen, die Wasserstoff möglicherweise auch an Flughäfen in der Zukunft erfüllen könnte. Das heißt, Luftfahrt ist hier wirklich hier im ganz breiten Sinne zu verstehen. Es geht sowohl um den Flugverkehr an sich, als auch um alles, was damit zusammenhängt, eben halt infrastrukturseitig und alles, was möglicherweise an Flughäfen da mit Wasserstoff irgendwie mal laufen könnte oder laufen wird. Und was einem da natürlich sofort einfällt, wenn wir über Flughäfen sprechen, es gibt natürlich diese ganzen eben halt Ground Support Units, die da auf dem Vorfeld rumfahren, verschiedenste so kleine Fahrzeuge, die wir ja alle eben halt kennen, zumindest von unseren Urlaubsreisen, die da eben halt zum Beispiel die Koffer hin und her fahren oder die auch eben halt Kerosin hin und her fahren oder die das Essen an die Flugzeuge liefern oder die Flugzeuge eben halt zurückstoßen beziehungsweise drücken, wenn der Flug losgehen soll und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganz Zahl an verschiedenen Fahrzeugen, die da unterwegs sind. Und die Studie hat sich auch angeschaut, inwiefern vielleicht diese Fahrzeuge zukünftig mit Wasserstoff unterwegs sein könnten.
Ja, ein Grund, warum man diesen Fokus oder nicht Fokus hat, also diese breite Sicht auf alle möglichen potenziellen Wasserstoffanwendungen, ist natürlich, dass jedem klar ist, man kriegt nicht die Luftfahrt von jetzt auf gleich mit Wasserstoff versorgt. Also schon allein, wenn man sagt, man hätte da so ein mittelgroßes Kurzstreckenflugzeug oder sowas und müsste es auftanken mit Wasserstoff, da braucht man sofort eine Infrastruktur, die einfach nicht da ist und die kein Flughafen investiert, nur weil er halt sagt, ja, vielleicht kommt irgendwann in 5 Jahren so ein Flugzeug hier an.
So ja.
Gut. In 5 Jahren gibt es noch nicht zu kaufen, aber dann irgendwann in 10 oder 15 oder 20 Jahren. Und da war natürlich der Gedanke, kann man da irgendwie was vorbereiten, dass die seine Wasserstoffinfrastruktur jetzt einfach mal Schritt für Schritt aufgebaut wird, dass wenn dann in 10, 15, 20 Jahren das erste Flugzeug mit reinem Wasserstoffantrieb potenziell kommt, dann muss man vielleicht nur noch ein bisschen mehr ausbauen, aber man muss nicht quasi von null weg eine Rieseninfrastruktur bauen. Ja. Und deswegen natürlich der Fokus auf dieses ganze Thema Ground Support Units oder die Ausweitung auf diesen Fokus.
Ja,
genau, und was ich interessant fand in der Einleitung, da stand schon mal drin, dass ja die Energie, der Energieverbrauch von seinem Flughafen ist ja schon recht groß. Also sagen, Frankfurt Flughafen hat einen allein Stromverbrauch von einer Stadt von 150.000 Einwohnern im Jahr. Und dann kommen natürlich noch diese ganze Erdgas, Diesel und so weiter dazu, um diese ganzen Ground Support Units zu versorgen. Genau. Und Kerosin ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer, um die ganzen Flugzeuge aufzutanken.
Ja.
Und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man das mehr und mehr ja, dekarbonisiert. Und dann war eben die Frage, kann der Wasserstoff einen Beitrag leisten?
Ja, genau. Und um schon mal so einen Teil vielleicht der Antwort vorwegzunehmen, ja, diese Ground Support Units oder das Ground Support Equipment, GSE, das kann da logischerweise einen Beitrag leisten. Es erzeugt allerdings alleine gesehen jetzt keine ausreichende Nachfrage, um groß angelegte Infrastrukturinvestitionen wirtschaftlich rechtfertigen zu können. Und das bedeutet jetzt auf Deutsch gesagt, allein wegen diesen Ground Support Units lohnt sich's nicht, jetzt einen großen Flughafen wie den Frankfurter Flughafen, ja, jetzt großmächtig da auf Wasserstoff irgendwie jetzt umzustellen und da eben halt Tankstellen hinzubauen und Speicher und bla bla bla. Nur wegen diesen Fahrzeugen, die da auf dem Vorfeld unterwegs sind, geht's nicht. Aber, so wie du es ja gesagt hast, diese Ground Support Units, die sind ein schöner eben Einstieg und die sind auch was man relativ schnell und einfach tatsächlich starten kann, ohne jetzt riesige Investitionen tätigen zu müssen. Man muss natürlich Investitionen tätigen, um Gottes Willen, aber die Technologie, die gebraucht wird, um jetzt zum Beispiel einen Teil dieser Ground Support Units mit Wasserstoff zu betreiben, die ist logischerweise vorhanden. Also man kann die, so wie es ja mit allen Fahrzeugen ist, jetzt entweder mit Brennstoffzelle oder mit Verbrennungsmotor letztendlich betreiben, die beide ja mit Wasserstoff gespeist werden können. Und die Technik, um diese Fahrzeuge zu betanken mit Wasserstoff und den Wasserstoff da an Bord dieser Fahrzeuge zu speichern, die ist natürlich auch vorhanden. Insofern Entwicklungsbedarf besteht da nicht, sondern, ja, beziehungsweise nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße, sondern es geht eher darum, ja, es muss halt eben halt aufgebaut werden und es muss jemand bezahlen. Aber dann könnte man, Johannes, einen modularen Hochlauf mit einer sogenannten No-Regret-Strategie vielleicht sogar hinbekommen.
Mhm. Ja, und was bedeutet No-Regret? Ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Ja. Das sind natürlich diese Anwendungen, wo man sagt, da hat man eigentlich keine Alternative oder man macht nichts verkehrt. Und das sind gerade so Anwendungen, wo man auch sagt, ja gut, mit Batterien oder batterieelektrifizierte Antriebe, da kommt man an Grenzen, das funktioniert einfach nicht so richtig. Da ja geht die Batterie zu schnell in die Knie. Und das sind vor allem das Equipment, das extrem hohe Belastungen abfangen muss und das halt regelmäßig. Also zum Beispiel die Winterdienstfahrzeuge, wenn die halt so einen ganzen Runway, eine ganze Landebahn freimachen müssen im Winter, wenn es minus 20 Grad hat, dann ist halt schwer, wenn ich dann irgendwie die Batterien habe und nach 15 Minuten muss ich dann wieder aufladen, weil ich halt so viel Energie verbrauche und die Batterie gleichzeitig in die Knie geht. Ja. Und da kann man natürlich dann mit Wasserstoff eher dekarbonisieren. Also wer weiß, was für neue Batterieentwicklungen es noch gibt und vielleicht ändert sich das, aber im Moment ist es halt schon so da, dass man da nicht verlässlich dann diese Betriebszuverlässigkeit hinbekommt. Ja. Und es geht halt auch nicht, dass man dann sagt, ja gut, jetzt muss ich eine Stunde lang den Akku aufladen und in der Zeit schneidet mir meine Piste wieder voll.
Ja, genau.
Und dann bleibt alles stecken.
Und dann geht alles.
Es gibt natürlich auch noch andere so Spezialanwendungen, wo man sagt, ja gut, vielleicht ist da die sind so stark im Einsatz, dass man sich die Zeit nicht erlauben kann, da wirklich für 20 Minuten oder eine Stunde lang die Batterie wieder aufzuladen.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann viele Fahrzeuge, die einfach nur rumstehen. Das kennen wir ja alle, wenn wir am Flughafen sind und da rausschauen, dann steht die Hälfte der Fahrzeuge einfach nur geparkt rum.
Ja.
Und dann kommt irgendwann mal einer, fährt das 5 Minuten rum und dann parkt das wieder.
Ja, genau.
Und da ist natürlich, das sind dann nicht so diese No-Regret-Anwendungen.
Ja, genau. Ja, genau. Sehr interessant natürlich auch in dem Zuge dann der Zeitplan, der in der Studie so ein bisschen so aufgestellt wird. Der erwartete Zeitplan, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen und drauf kommen. Was ich noch ganz interessant fand, vielleicht jetzt im Vorfeld noch, bevor wir dann wirklich halt ins Detail gehen. Es gibt ja schon auch für die Strebung, jetzt die Technologie noch zu verbessern, eben halt, weil ich jetzt vorhin gesagt habe, für diese Ground Support Units, da ist die Technologie vorhanden. Die muss man nicht groß jetzt weiterentwickeln oder sonst irgendwas. Man spekuliert natürlich so ein bisschen drauf, dass wenn die Entwicklung dann weitergeht und der Wasserstoff dann auch in die Flugzeuge selber irgendwann sozusagen einzieht, wird der ja da möglicherweise in flüssiger Form dann eben halt einziehen und gespeichert werden an Bord von Flugzeugen, einfach weil die Energiespeicherdichte halt höher ist. Und dann ist ein sehr interessanter Aspekt, das ist natürlich nur jetzt quasi ein so ein Schlaglicht, aber es ist ganz, ganz spannend, weil das in der Studie so erwähnt wird, könnte es sinnvoll sein, eben halt Boil-Off-Verluste, die dann in diesen Flugzeugen oder in den Flüssigspeichern jetzt außerhalb der Flugzeuge noch anfallen, zu fangen, eben halt zu catchen und entweder wieder zu verflüssigen, sodass man dann wieder einfach den Flüssigspeicher damit auffüllt oder vielleicht dann mit dem Boil-Off quasi diese Ground-Support-Fahrzeuge zu betanken, dann halt in Gasform. Und dann ja, hätte man so eine verbesserte Effizienz letztendlich auch von flüssigem Wasserstoff, weil man auch diesen Boil-Off nicht einfach in die Umgebung dann abblasen muss, sondern sogar noch eine Verwendung hat dafür. Und eine Verflüssigung, ja natürlich, das kann man auf jeden Fall machen, aber das ist dann natürlich wieder sehr aufwendig, was jetzt den Energieeinsatz angeht. Wenn man dann wirklich eine Verwendung noch hätte, wie diese Boil-Off-Verluste in der Form als Gas verwendet werden können, ist das natürlich schon charmant. Insofern eigentlich daraus ja abgeleitet, diese Vorfeldfahrzeuge, die Ground Support Units, die müssen auf jeden Fall mit gasförmigem Wasserstoff unterwegs sein. Es bringt wahrscheinlich nichts, wenn die jetzt auch flüssig unterwegs sind. Was erstmal, Johannes, habe ich mir gedacht, ja eigentlich ein bisschen seltsam wirkt, weil man könnte ja auf der anderen Seite auch sagen, ja, wenn ich sowieso jetzt flüssigen Wasserstoff für die Flugzeuge brauche, dann mache ich doch gleich alles mit Flüssigwasserstoff, so dass ich nicht eben halt zwei verschiedene Systeme da benötige. Aber in, ja, in diesem Aspekt auch, dass eben halt für die Ground Support Units jetzt kurzfristig die gasförmige Technologie natürlich vorhanden ist und einfach nur sozusagen in Anführungszeichen aufgebaut werden muss. Und auf der anderen Seite man dann möglicherweise mit dem Boil-Off da hier hantieren kann, ist es schon vielleicht, und so stellt es die Studie ja auch dar, sehr sinnvoll zu sagen, man hat eben beide Technologien, flüssig für die Flugzeuge und ja, und dann eben gasförmigen Wasserstoff für die Ground Supports.
Ja, genau. Also gasförmig natürlich auch, weil es halt einfach jetzt einfacher umzusetzen ist. Aber da wird eine ganze Übersicht über die Vor- und Nachteile von diesen beiden Varianten in dem Report aufgestellt. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir auch schon mal ein paar Mal hier im Podcast. Die müssen wir nicht wiederholen.
Nein.
Aber ja, es ist auf jeden Fall, es scheint so, dass da auf jeden Fall, wie soll man sagen, die noch nicht alles entschieden ist. Also es gibt Argumente für flüssig, es gibt Argumente für gasförmig. Ja. Es scheint irgendwie mehr Sinn, gasförmig zu machen, aber so ungefähr, wenn dann flüssig sowieso da ist, dann könnte man ja auch irgendwann später übersteigen. Aber andererseits, wenn man natürlich jetzt am Anfang irgendwie die gasförmiges Equipment hat und die Infrastruktur, dann wird man wahrscheinlich später nicht mehr wechseln. Also es ist wieder fast schon dieses typische Henne-Ei-Problem, was wir in Deutschland so oft haben und wo wir dann am Ende einfach nur da sitzen und das anschauen und sagen, ja gut.
Und sagen, oh Gott, das wird nie was.
Genau. Was soll man jetzt machen?
Ja,
wir
müssen
die perfekte Lösung finden. Genau.
Genau.
Nichtsdestotrotz, man muss aber auch sagen, interessant ist, langfristig muss man auf jeden Fall eine Pipeline-Anbindung an die Flughäfen haben. Gerade wenn halt dann wirklich die Flugzeuge auch mit Wasserstoff betankt werden. Und da merkt man schon, es sind dann schon einige Mengen. Also das kann man dann nicht mehr durch irgendwelche Lastwagentransporte hinbekommen oder halt nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll hinbekommen. Und insofern verstehe ich natürlich, dass dann auch so ein bisschen diese Angst da ist, dass man dann in irgendwas investiert, was am Ende dann zu einer doppelten Infrastruktur führt oder zu Problemen, weil halt Geldverschwendung.
Ja, genau. Ja, es werden ja eine ganze Menge halt, wie es natürlich halt in so Studien auch natürlich halt gern gemacht wird und ja auch gemacht werden soll. Es werden ja eine ganze Menge an Herausforderungen und Hemmnissen identifiziert. Wieder mal, das wundert mich eigentlich immer so ein bisschen, steht so ganz oben in der Liste, ja, fehlende Standardisierungen wird gerne dann genannt. Und dann gibt es immer Studien, die, was dieses Feld so angeht, jetzt eher davon sprechen, ja, eben halt die Regulatorik, die Standards, die sind viel zu komplex und so unübersichtlich. Und da frage ich mich immer, nicht nur bei dieser Studie, sondern öfter, wie das tatsächlich zustande kommt, dass die einen sozusagen in ihrer Studie rausfinden, ja, es fehlen Standards und die anderen in ihrer Studie rausfinden, oh, es gibt viel zu viele Standards, die sind viel zu komplex, wir wissen gar nicht, wie man das machen soll. Ohne jetzt da jemandem irgendwas zu unterstellen, um Gottes Willen, das ist jetzt wirklich nicht meine Art, aber ich frage mich da immer, ob es nicht jeweils ein bisschen an Verständnis sozusagen halt mangelt quasi, weil man einfach durch diese Welt nicht eben halt durchblickt quasi und der eine eben halt kommt dann zum Ergebnis, oh, ich habe da überhaupt nicht durchgeblickt, ja, dann scheint da irgendwas zu fehlen, um das klar zu machen. Und der andere, ja, sagt vielleicht, oh, ich habe da überhaupt nicht durchgeblickt, ja, dann scheint das alles eben halt viel zu komplex und zu schwierig zu sein. Vielleicht ist die Wahrheit natürlich sozusagen in beiden Feldern zu finden. Aber vielleicht das nur als kleiner so Exkurs, es wundert mich immer, warum sozusagen die einen auf den Gedanken kommen, ja, es fehlt alles, was Regulatorik und Standards angeht, und die anderen in ihren Studien zum Ergebnis zu kommen, ja, ist alles viel zu komplex, viel zu schwierig.
Ja, und natürlich als kleine Bemerkung am Rande, wenn ihr da Fragen habt, der Martin kennt sich wunderbar aus mit dem Thema, gerade im Wasserstoffbereich. Und
vielen Dank, dass du das jetzt aufgenommen hast, aber das war tatsächlich jetzt nicht mein, das war tatsächlich nicht mein Ziel.
Ja, aber also es ist ja schon der Fall, diese Standards sind, was das, gerade wenn man natürlich nicht aktiv da drin ist, dann erzeugt es viel Verwirrung und zum Teil auch Respekt. Und man muss schon die Zeit investieren, um da wirklich reinzukommen, dass das quasi am Ende Sinn macht und wo man dann wirklich sieht, wo jetzt die Löcher noch sind. Aber ja, genau. Nichtsdestotrotz, vielleicht, worüber wir noch reden können, ist natürlich die Zeitschiene.
Ja, genau.
Weil da wird so, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, im Bericht wird so einerseits von Roadmap geredet, wie man jetzt vorgehen soll. Andererseits wird dann gesagt, ja, aber die Roadmap ist jetzt keine Zeitschiene.
Ja, genau.
Weil am Ende ist halt wahnsinnig schwer, da zeitliche Daten ranzuhängen.
Ja.
Und ich glaube, da will sich die Studie auch nicht die Finger verbrennen oder das NOW die Finger verbrennen, dass sie gesagt haben, ihr habt gesagt, im magischen Jahr 2030, dann ist es soweit.
Ja, und dann gibt es aber ja doch wieder dann halt so eine Tabelle mit so Zeithorizonten, eben halt kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Also ja.
Genau, aber es ist so, dass das schon im Prinzip gesagt wird, relativ schnell könnte man eigentlich starten.
Ja.
Liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass viele Fahrzeuge von diesem Ground Support Equipment eben nicht diese ganze Homologation von Fahrzeugen durchlaufen müssen, sondern eher die Maschinenrichtlinie. Und da kann man das dann viel effizienter gestalten. Und letztendlich müsste man nur die Wasserstoffantriebe in die Fahrzeuge einbauen.
Ja.
Allerdings ist natürlich dieser Infrastrukturbereich etwas, den man dann wirklich mit langfristigem Fokus angehen muss. Weil am Anfang kann man natürlich dann mit Trailern den Wasserstoff anliefern, aber es macht halt dann auf lange Frist einfach keinen Sinn, wenn man da so viele Kosten für die Lieferung hat.
Ja, genau. Genau. Ja, Hobby sagt es tatsächlich, diese Zeit. Tabelle oder dieser Zeithorizont, der in der Studie eben ja angegeben ist, in der kurzfristigen Perspektive, die jetzt laut Studie eben halt 3 bis 5 Jahre ist, das heißt so um die 2030er Jahre herum quasi, ist dann die kurzfristige Perspektive, nicht um die 30er Jahre herum, sondern um das Jahr 2030 herum, da sieht man eigentlich, dass Wasserstoff hauptsächlich ja eben halt bei den Ground Support Units eingesetzt werden soll, insbesondere für Vorfeldfahrzeuge und Sonderfahrzeuge der Flugzeugabfertigung. Also im Endeffekt das, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Auch man schielt so ein bisschen da auf die Busse und so weiter, weil man da natürlich auch Synergien mit dem Straßenverkehrssektor sieht. Wenn so ein Bus auf der Straße funktioniert, ja gut, dann wird er wohl auch auf dem Flughafen funktionieren. Also das ist was man relativ schnell und einfach umsetzen könnte. Sehr schön finde ich, dass hier noch geschrieben wird, ja, der Einsatz wird voraussichtlich zuerst bei progressiven Flughäfen stattfinden, wo ich mich frage, was ist denn ein progressiver Flughafen? Aber ja, das wird sich dann herausstellen, wo wir dann den Wasserstoff sehen. In einem zweiten Schritt, der dann eben als mittelfristig bezeichnet wird, mit einem Zeithorizont 5 bis 10 Jahre, erwartet man dann tatsächlich, dass der Einsatz von gasförmigem Wasserstoff, nicht Flüssigwasserstoff, in einigen Kurzstreckenflügen starten könnte. Die ersten Prototypen für solche Flugzeuge werden um das Jahr 2030 erwartet. Und dass dann speziell eben halt Business Jets und kleinere Transportflugzeuge oder Freizeitflugzeuge vielleicht mit gasförmigem Wasserstoff dann da starten in der so halbwegs mittelfristigen Perspektive und auf der anderen Seite die Nutzung von gasförmigem Wasserstoff in diesen Ground Support Units, die soll sich dann eben halt normalisieren und soll sich auch verstärken, indem halt immer mehr eben halt alte Fahrzeuge dann ausgemustert werden. Zum einen vielleicht, weil einfach die Lifetime von diesen Fahrzeugen dann abgelaufen ist und zum anderen, weil natürlich auch die CO2-Kosten eben halt in den nächsten Jahren dann ansteigen werden. Auf der anderen Seite hofft man vielleicht, dass die Wasserstoffkosten, die Wasserstoffpreise eben halt sinken werden, sodass sich der Einsatz von Wasserstoff dann immer mehr lohnt. Und dann gibt es natürlich noch, Johannes, die langfristige Perspektive, die also noch mehr als 10 Jahre von uns entfernt ist, wo man dann also auch den flüssigen Wasserstoff im Flugzeug sehen wird, soll in Kurz- und Mittelstreckenflügen zwischen 2040 und 2045, so ist es hier jetzt in der Studie angegeben. Und dann soll auch das zum Tragen kommen, was ich vorhin mal erwähnt habe, diese Optimierung eben halt des Boil-Off-Verlusts von Flüssigwasserstoff, um damit halt möglicherweise vielleicht die Ground Support Units zu versorgen.
Ja, genau. Vielleicht, weil die Zeit langsam ausläuft, nochmal kurz zu dem Thema, die kommerziellen Faktoren. Da wird auch eine ganze Reihe an Infos zusammengetragen von quasi den Wasserstoffkosten, die sie bei 3,50 € so ungefähr pro Kilogramm angesetzt haben. Es ist auch eine Übersicht über die Transportkosten. Das fand ich auch ganz interessant, wo der Flughafen Groningen das mal evaluiert wurde. Wenn man eine Pipeline hat, hat man eben 12 Cent pro Kilogramm Wasserstofftransportkosten. Und wenn man 50 Kilometer LKW-Transport hat, dann liegt man schon bei 65 Cent Kilogramm an Wasserstofftransportkosten. Also da sieht man wirklich den irren Effekt, den das hat. Ja. Das fand ich ziemlich interessant. Und dann geht es noch quasi zu eine Übersicht, wie könnte man das aufbauen? Soll das der Flughafen machen? Soll das ein Energieversorger machen? Soll das einfach nur geleast werden? Ja. Macht man es temporär? Also da werden, glaube ich, waren es sechs Modelle aufgezeigt, wie man da im Prinzip in die Umsetzung gehen kann. Ja. Und natürlich das Thema Förderungen wird da auch nicht vergessen.
Ja, genau. Genau. Ja, hast du noch irgendwelche Punkte, die du noch erwähnen möchtest?
Nein, also als Zusammenfassung kann man halt wirklich sagen, dass diese Flughafen, Infrastruktur, dieses Ökosystem Flughafen hat schon Potenzial für den Wasserstoffbetrieb. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so ein No-Brainer, wo man sagt, ja gut, ist klar, ich muss jetzt alle diese Koffer-Shuttles auf Wasserstoff umstellen und dann spare ich mir Geld und so weiter. Ja. Sondern es ist schon was, wo man jemanden braucht, der im Prinzip den wenn man sagen, der den Mut hat, da reinzugehen, das mal umzusetzen, ja, zu schauen, wie kann man das optimieren, wie kann man das besser gestalten und dann vielleicht auch on the go diese ganzen Optimierungen durchführt und schaut, dass man das zu einem tragfähigen Businessmodell bringt.
Ja.
Ich glaube, ja, möglich ist es, wenn man da in der Industrie hört, wo einzelne, zum Beispiel Firmen, ihren in ganzen Staplerverkehr oder Intralogistikverkehr auf Wasserstoff umgestellt haben, weil sie eben sagen, mit Batterien ist es zu aufwendig mit den ganzen Ladestops und so weiter und die, ja, die Zeit, die da drauf geht. Insofern glaube ich schon, dass da Potenzial da ist, auch bei dieser, ja, Flughafen, bei dem Flughafenbereich. Aber ja, man bräuchte wirklich jemanden, der sagt, hier, lass uns das ausprobieren.
Ja, genau.
Und dann muss man eben da Schritt für Schritt entlang gehen, um ein tragfähiges Modell zu bekommen.
Genau. So ist es. Wir verlinken euch natürlich die Studie wieder in den Shownotes. Das heißt, es ist ja sowieso eigentlich ja immer am besten, wenn ihr euch selbst ein Bild macht und nicht jetzt einfach eben halt dem glaubt, was wir euch hier sagen, sondern wenn ihr euch einfach die Studie selbst runterladet und euch da selbst hineinlest. Es gibt auch eine schöne komprimierte und kurze Management-Summary, die man, sehe ich mal, innerhalb von 2-3 Minuten auch mal nur eben durchlesen kann. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wir verlinken euch auf jeden Fall, wie gesagt, beides. Und dann, wenn ihr euch selbst ein Bild verschafft habt und Feedback für uns habt oder Kommentare oder Fragen an uns habt, dann schreibt uns doch gerne an unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder ihr schaut auf unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, ausfüllen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. So könnt ihr uns auch auf diesem Wege euer Feedback zu der heutigen Folge zukommen lassen.
Genau. Damit wünschen wir euch eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Hat uns Spaß gemacht und wir freuen uns dann auf die nächste Woche.
Macht's gut. Bis dahin.
Ciao.